Ich lese im Kolosserbrief Kapitel 4, Verse 12 bis 13. Es grüßt euch Epaphras, der zu euch gehört und im Dienst von Jesus Christus steht. Ständig kämpft er in seinen Gebeten für euch, dass ihr euch als reifere Christen bewährt und ganz davon erfüllt seid, in allem den Willen Gottes zu tun. Ich kann bezeugen, wie viel Mühe und Plage er für euch auf sich nimmt und ebenso für die Glaubenden in Laodicea und in Hierapolis. An diesem Abschnitt möchte ich aufzeigen, dass Beten Arbeit ist. Vielleicht haben Sie das gelesen, als Sie hereingekommen sind. Beten ist Arbeit. Bis jetzt haben Sie immer gehört, arbeite und bete. Sie vielleicht gedacht, ja, jetzt hat er irgendwas verwechselt. Nein, ich habe nichts verwechselt. Arbeite und bete, das mag ganz richtig sein. Ich habe überhaupt nichts dagegen. Nur habe ich manchmal den Verdacht, dass diese Aussage bete und arbeite dann in uns so unbewusst zeigt, ja, eigentlich das Effizienteste, das Arbeiten. Und beten wie ein Gegensatz zu arbeiten. Nein, beten ist Arbeit. Das möchte ich an diesem Text uns etwas verdeutlichen. Schlicht und ergreifend geht es beim Beten um eine Arbeit, die wir tun. Epaphras, der hier grüßen lässt, lebt selber in Kolosse, ist dort aufgewachsen. Vermutlich war er der Gründer dieser Gemeinde, so sagt Paulus, unser geliebter Epaphras hat euch diese Botschaft zuerst bekannt gemacht. So gehört er zu der Gründergeneration, die zuerst in diesem Gebiet auch das Evangelium verkündigte. Und jetzt berichtet Paulus über diesen Epaphras und wie er stets in seinen Gebeten um die Gemeinden kämpft. Er nimmt dieses Wort Kampf. Er kämpft darum, dass die Christen reif werden und sich in dieser Reife bewähren, und er kämpft darum, dass sie den Willen Gottes erkennen und tun. Dieser Kampf im Gebet findet Paulus offensichtlich nicht ganz überflüssig. Sonst würde er das nicht hervorheben. Die Mühe des Epaphras, die er im Gebet für die Christen hat, findet er vorbildlich. Und das tat Epaphras nicht nur für Kolosse, sondern auch für Laodicea, die Nachbarorte, und Hierapolis. Beten ist offenbar anstrengend. Sind das auch schon aufgefallen? Haben Sie das schon realisiert? Beten ist anstrengend. Es ist ein Ringen und ein Kampf. Paulus sagt, ich kann bezeugen, wie viel Mühe und Plage Epaphras für euch auf sich nimmt. Ich kann euch bezeugen, dass Epaphras viel, viel arbeitet für euch im Gebet. Wer im Gebet ringt, der arbeitet. Gebet hat nicht in erster Linie etwas mit persönlicher Bereicherung zu tun und Unterhaltung, sondern mit Arbeit. Und wenn wir uns treffen zum Beten, dann geht es nicht darum, ob ich das schön gefunden habe und ob es mir gut getan hat. Sondern die Frage ist, ob wir das getan haben, was wir zu tun haben. Nämlich, ob wir diese Arbeit des Gebets verrichten oder nicht. Ich fragte mich schon oft, warum unsere Gebetszeiten in den Gemeinden Land auf und Land ab so schlecht besucht sind. Und im Zusammenhang mit diesem Text ist die Antwort fast naheliegend. Es ist eben Arbeit. Es ist eben ein Krampf. Es ist eben nicht einfach da, dass sich dann die schönen Gefühle sich expandieren, sondern es ist eine Arbeit, die wir verrichten. Und vielleicht noch einem arbeitsreichen Tag denken wir, nein, nicht auch noch in die Gebetsstunde. Als wir unsere monatlichen Gebetstreffen überlegten, wie wir das machen und wie wir die Gebetszeiten einmal im Monat so gestalten könnten, dass die Gemeinde kommt, haben wir gemerkt, dass man eine Gebetszeit nicht einfach attraktiv machen kann. Schlussendlich sitzen wir alle da und bewegen Anliegen vor Gott. Und das kann man nicht irgendwie attraktiv machen, es tut mir leid. Wir können das nicht irgendwie aufpushen. Und es kann nicht einfach so sein, dass alle heimgehen und sagen, oh, das hat mir viel gebracht und weil es mir viel gebracht hat, komme ich wieder. Vielleicht hat es dir persönlich gar nichts gebracht, weil es im Gebet ja nicht einfach um dich geht, was du dann erlebst, sondern es geht darum, dass wir einstehen für die Dinge, die wichtig sind im Reich Gottes. Wir können das Gebet nicht attraktiver machen. Man kann gewisse Dinge verändern. Wir sind offen für Vorschläge, für alles, aber was uns irgendwie bedrückt oft, ist, dass wir alles versuchen zu tun. Und wir merken, das erste Mal kommen vielleicht mehr, dann sehen sie, wie das läuft, dann merken die, ach, die beten ja auch nur. Da kommt nächstes Mal nicht mehr. Beten ist eine Arbeit. Beten braucht Energie. Gebet kann man nicht einfach attraktiv machen und man kann das Gebet nicht zum Erlebnis entwickeln. Damit mehr Christen kommen, pushen wir einfach das Gebet ein bisschen auf. Ja, wie wollen wir das machen? Schlussendlich haben wir Anliegen und wir sitzen zusammen und wir bewegen das vor Gott. Das ist alles. Ich frage mich manchmal, warum wissen wir alle, dass Beten so wichtig ist und trotzdem nehmen wir uns so wenig Zeit dafür. Trotzdem sind unsere Gebetstreffen so mager besucht, nicht nur in unserer Gemeinde, in vielen Gemeinden. Ich frage mich, wo ist dann hier das Verhältnis von dem, was wir überzeugt sind davon und von dem, was wir leben? Ist es deshalb, weil es eben anstrengend ist? Selbstverständlich kann ich zu Hause beten und ich glaube, wir alle beten zu Hause. Aber Hand aufs Herz, wenn ich sage, ich gehe nicht ins Gebet der Gemeinde, ich kann ja auch zu Hause beten, betest du dann zu Hause? Nimmst du dir dann diese Zeit? Oder ist das nicht schon ein Ausdruck auch von Gemeindeleben schlechthin, wenn Christen zusammenkommen, einfach um zu beten? Ich finde es auch interessanter, ins Kino zu gehen. Und ich finde es auch interessanter, an einem Fest teilzunehmen. Ich finde es interessanter, eine gute Sendung am Fernsehen zu gucken. Und ich finde es sogar interessanter, an einer biblischen Schulungsveranstaltung teilzunehmen. Und offenbar bin ich nicht der Einzige. Weil wenn wir einen Kurs ausschreiben, ist die Beteiligung viel höher. Also wenn wir einfach beten, dann sagt das in sich zusammen. Gebetszeiten sind eben nicht besonders attraktiv, denn der Erfolg zeigt sich nicht sofort. Wir beten für andere und wir sehen nicht gleich, dass sich etwas ereignet. Wir verharren einfach. Wir kommen zum Teil Wochen und Monate lang mit denselben Anliegen und bewegen sie vor Gott, ohne in gewissen Bereichen irgendein Resultat zu sehen. Und ich merke, wie wir selber, auch im Gebetsteam, alle sind gestresst, weil wir jetzt beten und jetzt müssen wir dann noch Resultate liefern, damit die Gemeinde ja kommt, weil sie ja sieht, jetzt hat es sich gelohnt. Ich weiß nicht, wie viele Erfolgserlebnisse Epaphras bei seinem Kampf um die Gemeinde im Gebet gehabt hat. Ich fürchte nicht, jeden Tag hat er eine glorifizierte Meldung bekommen. Ja, Epaphras, super, hast du gebetet, jetzt ist genau das eingetroffen, preis den Herrn. Er hat vielleicht Woche für Woche gebetet und um die Gemeinde gerungen, einfach weil er das Anliegen hat. Vielleicht da und dort hat er mal gesehen, was sein Gebet bewirkt hat. Aber eins wusste er, das ist wichtig, dass ich diesen Job tue. Dass ich im Gebet verharre und dass ich die Mühe und Arbeit des Gebets auf mich nehme. Sind wir bereit, die Mühe des Gebetes auf uns zu nehmen? Oder wollen wir zu den Christen gehören, die immer wieder davon sprechen, wie wichtig das Gebet ist und anderen damit noch ein schlechtes Gewissen machen, aber selber nicht dastehen, wenn es ums Gebet geht? Wir sind eine individualisierte Gesellschaft, die dann sagt, ja, ich kann ja das für mich allein machen. Sicher, das können wir allen, das tun wir alle. Aber wir sind nun einmal eine Gemeinde und eine Gemeinde kommt nicht nur zusammen, um im Wort Gottes unterwiesen zu werden, sondern sie kommt auch zusammen, um miteinander um Dinge zu ringen, die Gott wichtig sind. Die Gott dienen, die Gott ehren, die ihm Freude bereiten. Nicht in erster Linie all das, was mir Freude bereitet. Und da müssen wir uns ehrlich fragen, wie geprägt sind wir dann von unserer Zeit? Von dem zu erleben, was uns gut tut. Und da, wo ich denke, das tut mir nicht gut, da gehe ich dann einfach nicht, weil mir das nicht gut tut. Oder weil ich es langweilig finde. Es gibt viele langweilige Dinge im Leben. Aber langweilige Dinge sind nicht, weil sie langweilig sind, unnütz. Ich kann ein Gebet auch langweilig finden, ist mir egal. Ich sage gar nicht, das sei interessant. Aber auch wenn es langweilig wäre und langweilig ist, ist es doch nützlich, wenn wir das in der richtigen Haltung tun. Verstehen, dass Gebet etwas mit Arbeit zu tun hat. Ja, und für was betet dann Epaphras überhaupt? Was sind seine Anliegen? Sind das die Finanzen der Gemeinde? Geht es um den Bau eines Kirchengebäudes? Oder bittet er darum, dass die Christen vor der Verfolgung bewahrt werden und keinen Schaden nehmen? Sicher, solche Dinge dürfen wir beten. Sollen wir auch. Wir sollen alle unsere Sorgen vor Gott bringen. Das steht ja in der Bibel. Aber Epaphras ringt um etwas viel Fundamentaleres. Und das finde ich noch wichtig, dass wir das beachten. Er betet, dass ihr euch als reife Christen bewährt und ganz davon erfüllt seid, in allem den Willen Gottes zu tun. Es geht ihm nicht um das persönliche Wohlbefinden in erster Linie des einzelnen Christen im weltlichen Sinn gemeint, dass er mit allem versorgt ist, genug zu essen hat, nicht verfolgt wird, nicht gequält wird. Es geht ihm um viel Fundamentaleres. Es geht ihm darum, dass die Christen reifen in ihrem Glauben und dass sie den Willen Gottes erkennen und ihn dann auch tun und im Willen Gottes bleiben. Um das geht es. Epaphras fürchtet, dass die Christen in Anbetracht der schwierigen Situation im Römischen Reich vom Glauben an Jesus sich abwenden. Dass es ihnen zu viel wird, zu viel Druck, zu viel Verfolgung, zu viel Verpönung. Und dass sie sagen, ah, lassen wir das doch. Er weiß, wie schnell Menschen sich von einem eingeschlagenen Weg abbringen lassen. Die Irrlehren folgten auf dem Fuß der Verkündigung des Evangeliums. Kaum war das Evangelium verkündet, kamen schon die Nächsten und verdrehten dieses Evangelium in eine Irrlehre. Sie sprachen auch von Jesus. Es war ähnlich, aber eben im Wesentlichen, in den wesentlichen Punkten anders. Und wenn ihr die Briefe aufmerksam lest, dann seht ihr, dass ein großer Teil der Briefe sich darum handelt, den Gläubigen wieder zurückzuholen und ihnen klar zu erklären, was es im Evangelium geht und was der wahre und gesunde Glaube ist, weil sofort die Irrlehre gekommen ist. Und er weiß das. Jesus sagte schon, es ist unvermeidlich, dass Verführungen kommen. Sie werden kommen. Und Paulus sagt, bei einer Abschiedsrede aus euren eigenen Reihen werden Männer auftreten und mit ihren verkehrten Lehren die Christen zu verführen suchen, sodass sie nicht mehr Jesus, sondern ihnen folgen. Also aus den eigenen Reihen werden sich Leute hervortun, die andere Lehren bringen. Natürlich nicht so platte Lehren, ihr müsst gar nicht an Jesus glauben, sondern Lehren, wo Jesus verändert wird. Plötzlich der Name noch bleibt, aber die Gestalt, die dahinter steht, ganz anders charakterisiert wird. Das ist ja das Schwierige. Und Epaphras kannte diese Gefahr und er sagte sich nun nicht, ja, was soll ich da tun? Jeder ist bekehrt und jeder hat den Heiligen Geist und das wird schon laufen. Gott, guck doch für das. Was soll ich da noch da tun? Und schließlich ist ja jeder selber für sich verantwortlich. Geh mich doch nichts an. Nein, warum auch immer. Er fühlt sich offenbar verpflichtet, für diese Menschen, diese Christen in diesen Gemeinden zu kämpfen im Gebet. Er findet das offenbar für nötig und Paulus offenbar auch. Sonst würde er das nicht sagen und erwähnen. Er ringt im Gebet darum, dass die Christen vollkommen werden oder reif und dass sie den Willen Gottes erkennen, dass sie sich nicht irreführen lassen, dass sie nicht plötzlich falsche Vorstellungen haben, was Gott will. Denn der Teufel ist schnell hier, der uns einflüstert. Das kann doch nicht sein. Gott ist doch nicht gut, er meint es gar nicht gut mit dir. Er will dir nur das Leben etwas erschweren. Sieh mal die Welt an und meinst du, das könnte einen guten Gott geben in einer solchen Welt? Was du glaubst, es ist Einbildung. Du hast es nur noch nicht kapiert, aber wenn du noch länger lebst, dann wirst du früher oder später sehen, das ist Einbildung. Du schaffst es selber. Du bist alt genug, du bist reif genug. Du bist doch selbstbewusst. Für was brauchst du denn dieser Gott, der sowieso weit weg ist? Und so flüstert er. Meinst du wirklich, dass es eine Hölle gibt? Der Gott der Liebe bringt doch das nicht übers Herz. Es ist die Stimme der Schlange, die Gottes Güte in Frage stellt. Sie will uns glauben machen, dass der Tod Jesu am Kreuz auf Golgatha ein überflüssiger Akt war. Sie will uns glauben machen, dass Jesus lediglich eine gute Gestalt war, die viel Gutes gemacht hat, aber dann war das, war's auch schon, gar nicht, dass Jesus Gottes Sohn wäre. Sie will uns erklären, dass das, was Gott in der Bibel sagt, nicht so richtig zusammenstimmt. Und sie will uns sagen, diese Stimme, das Wort vom Kreuz, das ist eine Torheit. Sieh es doch endlich ein. Warum investierst du so viel Zeit für Jesus? Warum machst du dir so Gedanken über Jesus? Könntest du viel etwas anderes machen? Warum gibst du Geld in die Gemeinde? Könntest du super Ferien machen? In dein Auto kannst du eine Klimaanlage einbauen lassen für das. Was soll das? Kannst du auch allein in der Bibel lesen, wenn du mal Lust hast dazu. Musst du nicht gleich auch noch finanziell etwas da reinschmeißen. Und so weiter und so fort. Die Stimme ist immer da. Und sie will vor allem uns sagen, dass Jesus nicht der wahre Gott ist. Und trotzdem bleibt das stehen, was uns die Bibel lehrt. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Niemand. Man kann Jesus verändern, man kann ihn verschieben, man kann ihn anders erklären, aber der Grund, der gesetzt ist, der kann niemand ändern. Und die Apostel sagen, Jesus Christus und sonst niemand kann die Rettung bringen. Auf der ganzen Welt hat Gott keinen anderen Namen bekannt gemacht, durch den wir gerettet werden könnten, als Jesus Christus. Es gibt nur einen Namen in dieser Welt, durch den wir gerettet werden, das ist Jesus Christus. Er ist der Sohn Gottes. Kein anderer Name in dieser Welt vermag es, unser Problem der Sünde und Schuld zu lösen, als Jesus Christus allein. Und diese Überzeugung, diese Grundüberzeugung des Evangeliums, die stand immer in Gefahr und die steht bis heute ständig in Gefahr. Dass Jesus lediglich noch zu einem guten Freund wird, aber nicht zum Retter und Erlöser, nicht zum Herrn. Aber es gibt nur einen Weg zur Rettung. Es gibt nur einen Namen, der wirklich ewiges Leben schenkt. Das ist Jesus Christus. Und mögen noch so viele Irrlehren etwas anderes behaupten. Mögen sie noch so viel von Jesus sprechen, wenn sie Jesus nicht als Sohn Gottes anerkennen, der für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist und auferstanden, der wiederkommen wird und uns mitnimmt in die Herrlichkeit Gottes, wer das, diesen Jesus nicht glaubt, der ist verloren für Zeit und Ewigkeit. Und ob er nun heute glaubt, ob es eine Hölle gibt oder nicht, ist nicht relevant. Wenn es eine Hölle gibt, gibt es eine, ob ich daran glaube oder nicht. Wir schaffen nicht Dinge durch das, wie sie glauben, sondern Dinge sind. Wir werden sie dann mit denen konfrontiert werden. Ich kann glauben, dass es draußen schneit. Und ihr könnt alle für euch schmunzeln, wenn ich hier predige und sage, draußen schneit. Wisst ihr, was ihr denkt? Dann denkt ihr, wart du nur, bis der Gottesdienst fertig ist und wenn du rausgehst, dann wirst du sehen, dass es nicht schneit. Oder? So gibt es Leute, die behaupten, es gibt keine Hölle, es gibt überhaupt nichts, es gibt auch kein Gericht. Da können wir nur sagen, wart mal. Du wirst es dann sehen. Denn nicht dein Glaube schafft Dinge, sondern Dinge, die bestehen. Und die Frage ist, ob wir an die richtigen Dinge glauben. Im Moment steht unser Glaube nicht in Gefahr, dass wir verfolgt würden. Noch nicht. Vielmehr ist es unser Wohlstand, unsere Erfolgsgesellschaft oder unsere Unterhaltungsgesellschaft, muss man sagen. Und man hat ja das auch schon in den Zeitungen gelesen, dass die jetzt nun praktisch zum Ende gefunden hat, dass man irgendwie verwacht ist aus diesem Jubeltrubelleben herausgerissen durch das, was jetzt in dieser Welt geschieht. Aber das ist das, was unseren Glauben eigentlich bedroht. Dass uns Dinge viel wichtiger werden, die von geringer Bedeutung sind, als das, um was es wirklich geht. Es ist das manchmal fast ungesunde Selbstbewusstsein unserer Kultur, die für uns oder die uns für den Willen Gottes fast immunisieren. Wir meinen, dass wir das Leben im Griff haben. Wir meinen, dass wir die Konzepte hätten für Lösungen. Wir meinen, dass wir es aus eigener Kraft schaffen, auch wenn wir noch anhängen, ja, wir wissen, wir brauchen Gott. Aber wir sind eine Machergesellschaft. Und wir haben auch viel zu machen. Wir haben auch viel Kompetenz. Aber darin steckt die Gefahr, dass wir meinen, Gott nicht wirklich zu brauchen und nicht mehr wirklich ihn zu fragen. Unter Christen höre ich oft, dass man sagt, die Leute sind ja reif genug. Sie können für sich selber entscheiden. Sie seien genug stark, um zu wissen, was sie wollen und so weiter. Das sind alles Dinge, die geprägt sind von unserem Denken. Wir sind genug stark, wir sind reif, wir schaffen es, wir haben es erarbeitet, auch im Geistlichen. Und Paulus sagt, du meinst sicher zu stehen. Meinst du sicher zu stehen, dann gib Acht, dass du nicht fällst. Wenn du meinst, du hättest alles im Griff, dann pass auf, dass du nicht fällst. Im Leben als Christ geht es eben nicht um Selbstbehauptung. Es geht nicht um Eigenständigkeit des Menschen. Als Christ geht es um Abhängigkeit. Abhängigkeit in erster Linie von Gott selbst. Wir müssen wieder lernen, als Christen ganz und gar von Gott selbst abhängig zu sein. Und zwar nicht in dem Sinn, dass ich mir selber eine Autonomie verschaffe, indem dass ich mich einfach an Gott hänge und die anderen sind mir egal. Gott hat immer die Gemeinschaft der Christen im Blick. Dass ich mich verstehe als ein Teil, aber ganz abhängig von Gott in allem, was ich tue. Da müssen wir drum ringen in unserer Kultur, weil wir ganz anders geprägt sind. Wir müssen lernen zu verstehen, dass wir als Christen nicht die Eigenständigkeit hochhalten, sondern die Abhängigkeit von Gott. Und wir wissen, jeder Mensch ist abhängig. Jeder. Nur die Frage von was? Die meisten wissen gar nicht, von was sie abhängig sind. Und wir als Christen sollten ganz bewusst so leben, dass wir von Gott abhängig sind. Es geht auch nicht um meinen Willen, es geht nicht um meine Ideen, sondern um Gottes Willen und seine Gedanken. Das, was Jesus sagt, gilt heute eben immer noch und zu allen Zeiten. widerstrebt es uns stolzen Menschen, was Jesus sagt, nämlich, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst. Der verleugne sich selbst. Das heißt, es geht nicht um meinen Willen und meine Ideen, sondern es geht um Gottes Willen und seine Ideen. Und sich selbst verleugnen heißt nicht, dass ich hier vorne stehe und von meiner Wenigkeit spreche und dauernd so tue, wie wenn ich das kleinste Würmchen auf der ganzen Welt wäre. Sondern sich selbst verleugnen hat damit zu tun, dass ich meinen Willen preisgebe zugunsten des Willens Gottes. Dass ich das, was Gott am Herzen liegt, zu meinem Anliegen mache, das ist das, sich selbst verleugnen. Nie werden wir Persönlichkeiten sein und wir werden als Gemeinde nie so weit kommen, dass wir auf die Fürbitte verzichten könnten. Wir brauchen die ständige Fürbitte als Gemeinde, dass wir feststehen und erfüllt sind mit dem, was Gott will. Dass wir darum ringen. Dass wir nicht einfach dann einen Halt machen und sagen, so läuft das bei uns und so läuft es jetzt immer. Sondern dass die vorderste Frage, bis ins Leitungsgremium, dort muss es anfangen, die vorderste Frage ist, Herr, was willst du? Und wir haben oft verrückte Ideen, aber unsere Frage auch im Leiterkreis ist, Herr, was ist dein Wille? Was sollen wir tun? Was sollen wir entscheiden? Wie sollen wir handeln? Das ist die vorderste Frage. Ob wir die Stimme immer richtig verstehen, ist ein anderes Thema. Aber wir müssen in dieser Haltung als Gemeinde und als Gläubige leben. Wenn wir unsere Sicherheiten suchen in Strukturen, dann wird unser Glaube und unsere Beziehung zu Gott erkalten. Die Liebe zu ihm gerade auch noch. Aber wenn wir uns abhängig machen, wenn wir loslassen und sagen, Herr, was willst du jetzt zu uns in der jetzigen Situation sagen, dann werden wir erleben, wie viel aufbrechen kann. Wir brauchen Geschwister wie Epaphras, die um die Verletzlichkeit einer Gemeinde wissen, nicht indem, dass sie ständig nach vorne kommen und ständig überall misstrauisch sind und überall vorwerfen, ja, da seid ihr auf dem Abweg und da seid ihr auf dem Abweg. Aber Menschen, die wissen, dass das möglich ist und die um die Gemeinde ringen, dass wir vollkommen werden, reif auch als Gemeinde, jeder einzelne Christ reif wird und wir den Willen Gottes immer erkennen in der aktuellen Situation. Wir brauchen viele solche Geschwister. Ich hoffe, dass dieses Anliegen viele auf ihrer Gebetsliste haben. Wir brauchen Geschwister wie Epaphras, die um die Verletzlichkeit einer Gemeinde wissen, die nicht im blinden Vertrauen sagen, es wird schon werden, der Herr wird schon für uns sorgen und was müssen wir jetzt da noch krampfen und machen? Er macht sie und jeder hat den Heiligen Geist, was soll's, ich lebe jetzt mal und genieße, was ich zu genießen habe. Wir brauchen Epaphras, die in geistlicher Nüchternheit die Gefahren erkennen und inständig vor Gott ringen. Und die auch bereit sind, dann praktische Schritte zu unternehmen, so wie Epaphras selbst, der mit den Problemen der Gemeinde zu Paulus gegangen ist. Und dann hat ja Paulus diesen Brief den Kolossen geschrieben. Ich fasse zusammen. Gebet ist Arbeit. Gebet ist ein Kampf. Und wenn ihr entscheidet, in eine Gebetsstunde zu gehen und dann euch fragt, ob sie euch etwas bringt oder nicht, dann habt ihr schlicht und ergreifend die falsche Frage gestellt. Ich sage jetzt mal das ganz krass, sie bringt euch nichts. Ihr bringt etwas. Ihr bringt etwas mit. Und die vorderste Frage von uns Christen muss eben nicht immer nur die sein, was bringt das mir, wenn ich dahin gehe. Sondern unsere Frage müsste eigentlich sein, was können wir mitbringen? Was ist mein Beitrag, den ich leisten kann? Ich wünsche uns, dass wir lernen, dass Gebet Arbeit ist, die wir zu leisten haben. Dass wir erkennen, dass es nicht um ein schönes oder nettes Erlebnis geht, sondern dass es unsere Aufgabe ist. Ich wünsche mir, dass sich heute Morgen viele, die nachlässig geworden sind, sich entschließen, diese Aufgabe wieder ernst anzupacken und sagen, okay, am Dienstag einmal im Monat, das kann ich mir ja wohl planen. Und wenn ich dreimal im Monat ins Kino gehe, kann ich ja, wenn ich ja Zeitmangel habe, könnte ich auf einen Kinobesuch verzichten, weil das Gebet geht kürzer als ein Film. Von 8 bis 9:30. Kinobesuch geht länger. Dass wir das wieder ernst nehmen, dass es mit Arbeit zu tun hat und dass wir auch als Gemeinde Zeugnis sind, auch für Menschen, die zum Glauben kommen und beten wollen. Und dann kommen sie in unsere Gebetsstunde, hier sehen sie einen vollen Saal und dann kommen sie und dann sehen sie, das sind 15 Leute und dann sagen sie, ich habe gedacht, das seien alles Christen, die hier sitzen. Wo sind denn die unter der Woche? Wo ist denn die Gemeinde? Ja, ich wünsche mir, dass unsere Gebetstreffen so gut besucht sind wie unsere Gottesdienste und unsere Schulungsveranstaltungen. Ich wünsche mir, dass wir nicht ins Gebet kommen mit der Erwartung, ja, was bieten die jetzt wieder, die das vorbereitet haben, und managen die das gut genug und ist die Rhetorik gut genug, dass es mir nicht langweilig ist. Sondern ich wünsche mir, dass wir einfach kommen, um zu beten. Nicht, weil wir einfach beten müssen, dass wir eine Leistung erbracht haben, sondern weil das zu unserem Glaubensleben gehört und weil das ein Job ist, den wir zu verrichten haben. Dass wir lernen, im Gebet zu ringen, den verschiedenen Fragen. Das wünsche ich uns. Dass uns Epaphras an diesem Punkt ein großes Vorbild ist, der keine Mühe und keine Arbeit scheut, im Gebet um die Gemeinden zu ringen und um einzelne Christen. Und ich hoffe, dass viele von uns Entscheidungen treffen heute und dass wir uns am nächsten Dienstagabend überlegen müssen, wo wir das nächste Mal unser Gebetstreffen machen, weil wir gar keinen Platz mehr haben. Ich bete mit uns. Ja, Vater, ich möchte dir danken, dass wir mit dir reden dürfen. Es ist ein großes Vorrecht. Und wir dürfen mit allem, was uns bewegt, vor dich treten. Sei es in unserem persönlichen Leben, sei es als Gemeinde. Und ich weiß, das tun viele von uns. Aber ich weiß auch von mir, dass das doch immer ein Punkt ist, der sich leicht verschieben lässt, vertagen lässt. Und wir sind eigentlich der Überzeugung, dass Gebet wichtig ist und wir hören das konstant. Und hilf uns, Herr, dass wir uns an Epaphras ein Beispiel nehmen und dass wir endlich begreifen, dass es im Gebet nicht darum geht, dass ich persönlich jetzt etwas super erfahre an diesem Abend und wenn ich es dann nicht erfahre, das Gebet nichts war. Sondern dass es da überhaupt nicht um mich geht, sondern um dein Reich, um das, was dich bewegt und dass du möchtest, dass wir all das vor dir bewegen und dass das wir dann auch erleben dürfen, dass du deinen Arm bewegen lässt. Ja, Herr, wir brauchen auch die Fürbitte im persönlichen Leben als Gemeinde, dass wir bewahrt bleiben in all den verschiedenen Lehren, in all den Dinge, die uns verführen wollen und uns vom Kern unseres Glaubens wegziehen möchten. Schlussendlich vom Glauben wegholen möchten. Wir sind aufeinander angewiesen, dass wir füreinander beten, dass wir dir treu bleiben. Ich danke dir, dass du ein lebendiger Gott bist und ich bete dich an. Amen.